Ja, guten Tag erstmal. Ich begrüße Sie heute zur Vorlesung und hoffe, dass meine Stimme durchhält, die 45 Minuten. Das Thema der heutigen Vorlesung ist die Diagnostik bei monoklonaler Gammopathie. Möchte ich zunächst mal ansprechen, was ist denn eigentlich mit dem Begriff monoklonale Gammopathie gemeint? Das ist ein etwas komisches Wort. Gammopathie, das rührt aus der Begrifflichkeit der Elektrophorese, wo Sie ja wissen, dass man durch elektrophoretische Trennung von Eiweißen Serum ein typisches Muster erhält mit Albumin, Alpha 1, Alpha 2, Beta und Gamma-Globulin. Und eine Gammopathie ist also eine Veränderung dieses Proteinmusters, ganz allgemein gesprochen, die vor allen Dingen sich in der Gamma-Zone abspielt. Und da unterscheidet man rein von der Morphologie eine sogenannte polyklonale Gammopathie. Sinnbildlich dafür ist die Aktivierung sozusagen verschiedenster Klone von B-Zellen respektive Plasmazellen, die also ein polyklonales Spektrum von Immunglobulinen sezernieren, die typischerweise Gamma-Mobilität haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Erkrankungsbildern, die zu so einer polyklonalen Vermehrung von Immunglobulinen führen können. Das sind Infektionserkrankungen, es können Autoimmunerkrankungen sein, vor allem Lebererkrankungen machen auch gerne ganz ausgeprägte polyklonale Gammopathien. Oder wenn ein Tumorzellzerfall ist, dann kommt es auch zu einer massiven polyklonalen Immunstimulation, könnte also auch zu einer polyklonalen Gammopathie führen. Und demgegenüber gibt es die monoklonale Gammopathie, die rein morphologisch jetzt sich dadurch auszeichnet, dass dort ein ganz prominenter Gradient entsteht in der Gamma-Zone, hervorgerufen durch monoklonale Immunglobuline, also von einem spezifischen B-Zell respektive Plasmazellklon sezerniert werden. Weil die ja physikochemisch die identische Sequenz haben, verhalten die sich elektrophoretisch quasi wie ein einheitliches Protein und dadurch gibt es hier sozusagen die Aufkonzentrierung in einer scharfen, abgrenzbaren Linie. Das ist jetzt natürlich ein sehr prominentes Beispiel. Obwohl wir sagen, dass die Begrifflichkeit Gammopathie heißt, können Sie jetzt schon von vornherein auch behalten. Es gibt durchaus monoklonale Immunglobuline, die Beta-Mobilität haben. Trotzdem spricht man auch in diesen Fällen dann von einer Gammopathie. Gucken wir uns hier mal die verschiedenen Stadien der B-Zellentwicklung an, ausgehend von der undifferenzierten Vorläuferzelle, die im Knochenmark sitzt. Dann gibt es ja verschiedene Entwicklungsschritte, wo dann auch die B-Zellen in die peripheren lymphatischen Organe einwandern. Auf den verschiedenen Stufen dieser Entwicklung kann es zu tumorösen Entartungen kommen und Sie sehen dann, dass hier verschiedene hämato-onkologische Krankheitsbilder resultieren können. Hier zum Beispiel die chronisch-lymphatische Leukämie durch eine Proliferation von Memory-B-Zellen. Die weitere Entwicklung führt dann dazu, dass letztendlich Lymphoplasmozyide, Zytoide, Vorläuferzellen dann wieder zurückwandern in das Knochenmark und sich dort ausdifferenzieren zu Plasmazellen. Das ist eine physiologische Entwicklung. Kommt es jetzt durch irgendwelche Prozesse zu einer klonalen Proliferation? Diese Prozesse sind im Grunde kausal noch gar nicht so genau verstanden. Man hat verschiedene molekulare, pathogenetische Faktoren, wie zum Beispiel zytogenetische Aberrationen, die dabei eine Rolle spielen, aber die tatsächlichen Ursachen sind derzeit immer noch unbekannt. Kommt es zur Sekretion aus diesen proliferierenden Zellen von kompletten Immunglobulinmolekülen, die dann zum Beispiel imponieren als monoklonale Immunglobuline, oder eben Teilbestandteile von Immunglobulinen, wie zum Beispiel den Leichtketten. Sie sehen, dass dann im Grunde verschiedene Phänotypen resultieren können, Phänotypen von verschiedenen Erkrankungen. Man spricht hier einerseits von sogenannten intakten Immunglobulin, multiplen Myelom, weil diese Tumorzellnester im ganzen Knochenmark verstreut auftreten können und den Knochen dann schädigen, wo also intakte, vollständige Immunglobulinmoleküle sezerniert werden. Dann gibt es eine Subform, wo nur die Leichtketten monoklonal ausgeschüttet werden. Es gibt die Sondervariante des sogenannten nicht-sekretorischen multiplen Myeloms. Das heißt, dort findet tatsächlich auch eine Tumorzellproliferation statt, aber mit weniger empfindlichen Methoden, die im Screening eingesetzt wurden, wie eine Elektrophorese oder einer Immunfixation würde man nichts erkennen können, weil die Konzentration der freigesetzten monoklonalen Immunglobuline relativ gering ist. Und dann gibt es noch Varianten, die zu einer sogenannten Amyloidose-Erkrankung führen können. Dort sind aberrante, meist monoklonale Lambda-Gleichketten, die sich in einer fibrillären Struktur in den Geweben ablagern und damit zu einer massiven Organschädigung führen können. Zum Beispiel betroffen sind gerne das Herz, die Leber oder die Niere. Und dann sehen Sie hier noch ein Akronym, auf das ich gleich noch mal genauer eingehen werde. Das ist MGUS. Das ist eine sehr häufige Ursache für das Auftreten von monoklonalen Gammopathien. Wobei das Akronym dafür steht, monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz. Wichtig ist, dass es sich hier um keine Tumorerkrankung handelt, aber einen Zustand, der als Präkanzerose zu werten ist, weil ein hohes Risiko der Entartung in einen Tumor besteht. Ja, hier ist mal so eine Serie von der Mayo-Klinik, wie sich eigentlich dann die Diagnosen ergeben, wenn man einen Patienten mit monoklonaler Gammopathie, also einem Laborbefund, weiter dann aufschlüsselt hinsichtlich der Ursache der zugrunde liegenden Krankheit. Und dann sehen Sie, bei diesem Tortenmodell ganz häufig handelt es sich eben um diesen Sonderfall MGUS, wo eigentlich gar keine Erkrankung vorliegt, aber in einer Präkanzerose. Dann kommt es relativ häufig zu den verschiedenen Variationen des multiplen Myeloms, Amyloidose. Und Sie sehen hier entsprechend diesem komplexen Muster der B-Zellentwicklung, dass es eben auch andere Zustände gibt, die maligne Bedingungen repräsentieren, die eben B-Zell-Vorläufer-Stadien betreffen, wo es zu einer monoklonalen Proliferation kommt. Fangen wir jetzt sozusagen kurz mit einer Charakterisierung der wichtigsten Eigenschaften des multiplen Myeloms an. Wie ist das eigentlich definiert? Man spricht also von einer monoklonalen Plasmazellvermehrung im Knochenmark. Es gehört systematisch zu den B-Zell-Lymphomen. Es ist eine bösartige Erkrankung, die unbehandelt regelhaft zum Tode führt. Mit vermehrter Produktion kompletter oder inkompletter monoklonaler Immunglobuline. Und die werden klassisch auch immer noch als Paraproteine bezeichnet. Den Begriff kann man sich vielleicht dadurch erklären, dass die Immunglobuline eben nicht mehr die Funktion normaler Immunglobuline, nämlich die Abwehrfunktion, wahrnehmen. Das sind schädigende Proteine und keine nützlichen Schutzimmunglobuline. Die sind also nachweisbar als sogenannter M-Gradient, also dieser spitze Peak in der Eiweißelektrophorese, eventuell im Serum oder im Urin nachweisbar. Hier ein Knochenmarksbiopsiebefund, wo Sie hier typisch das Muster einer Plasmazelle sehen. Tief basophiles Zytoplasma durch die massive Proteinsynthese. Ja, wie oft kommt das denn vor? Im Grunde ist es eine relativ häufige Erkrankung, muss man sagen. Auf 100.000 Einwohner in Europa circa 4 bis 5 neue Fälle pro Jahr. 10% aller Blutzellkrebserkrankungen, 1% aller Krebserkrankungen, und es gibt einen deutlichen Einfluss sowohl des Alters auf die Inzidenz der Erkrankung als auch des Geschlechts. Männer sind da etwas mehr betroffen. Ältere Menschen haben diese Erkrankung vorwiegend. Sie ist selten bei Jüngeren, und es gibt tatsächlich auch ethnische Einflüsse. Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben ein doppelt so hohes Risiko, diese Erkrankung zu bekommen wie Weiße. Hier sehen Sie mal die Altersverteilung, hier, wie sie sich in Deutschland darstellt. Sie sehen also, bei jüngeren Menschen ist es eigentlich eine Rarität. Und dann steigt das rapide an, also jenseits des 60. Lebensjahres ist es dann doch deutlich häufiger anzutreffen. Und Sie sehen hier auch die unterschiedlichen Raten für Männer und Frauen dargestellt. Das mittlere Alter bei Diagnosestellung ist dementsprechend auch der ältere Mensch mit 66 Jahren und, wie gesagt, unter 40 Jahren eher selten. Wir haben jetzt hier eine Erkrankung, die nicht irgendwie nur das Blutzellsystem betrifft, sondern eben ganz wesentlich als Multisystemerkrankung anzusehen ist. Im Zentrum steht ja jetzt diese maligne Proliferation von Plasmazellen, was machen die denn? Die führen dazu, dass es einerseits zu einer Knochenmarkinsuffizienz kommt, nämlich durch Verdrängung der normalen Erythropoese, der ganz normalen Zellbildung. Folge sind Anämien, Blutungen können auftreten. Es sind dann auch die Folgen auf die immunologische Kompetenz zu betrachten. Die Patienten sind quasi immunsupprimiert durch diese Erkrankung und erleiden dann häufig schwer behandelbare Infektionen, die dann häufig letztendlich Todesursache bei diesen Patienten sind. Diese Myelomproteine, die freigesetzt werden, die können auch zu einer Nervenschädigung führen. Typisch ist, dass dann eine Neuropathie, eine periphere Nervenstörung auftritt. Der Knochen wird destruiert durch diese Plasmazellennester. Es wird also richtig, kommt zu einer Arrosion des Knochens mit entsprechender Fragilität des Knochens. Aus dem Knochen wird massiv Kalzium freiggesetzt. Diese Hyperkalzämie kann zu einer hyperkalzämischen Krise führen und zum Nierenversagen. Gleichzeitig ist die Niere immer sehr im Fokus bei diesen Patienten, weil diese Paraproteine, besonders diese freien Leichtketten, die hier ziemlich kleine Moleküle darstellen, die werden frei in hohen Konzentrationen glomerulär filtriert und können dann eine Tubulopathie auslösen. Wir verstopfen nämlich den Tubulus. Sie sehen das jetzt hier nochmal an Bildern, sozusagen manifest. Hier eine Knochenschädigung mit dem typischen sogenannten Schrotschussschädel, der also so bezeichnet ist, weil eben die Knochenschädigung multilokulär ist oder hier jetzt beispielsweise am Unterarm. Knochenschmerzen sind ein typisches Zeichen, was dann den Patienten sozusagen zum Arzt bringt. Die Freisetzung dieser monoklonalen Immunglobuline führt einerseits zu einer massiven Eiweißausscheidung oder kann dazu führen, was eben die Niere häufig dann tatsächlich den Todesstoß versetzt, ist tatsächlich die Ausbildung einer Castnephropathie. Diese Paraproteine gehen, wie gesagt, ins Tubulusvolumen, verbacken mit einem niereneigenen Protein, das nennt sich Tamm-Horsfall-Protein, zu sogenannten Wachszylindern, die stopfen quasi die Nierentubuli aus und das kann dann wirklich zum Nierenversagen dadurch kommen. 25% der Patienten sind bei Diagnose beschwerdefrei. Wie kommt es denn zur Diagnose? Ja, weil der Arzt vielleicht zufällig mal eine Eiweißelektrophorese gemacht hat und diesen M-Gradienten dabei gefunden hat. Das ist ein typisches Szenario, Patient ohne Beschwerden und kriegt dann erstmalig diesen laborchemischen Befund, der dann weiter den Arzt suchen lässt. So, hier haben wir jetzt nochmal eine systematische Aufstellung der verschiedenen Differentialdiagnosen. Ich will jetzt nicht das ganze komplexe Schema hier durchgehen und ich habe mich auf zwei Dinge jetzt hier mal beschränkt, die sind rot umrandet. Das ist einerseits das symptomatische multiple Myelom. Hier sehen Sie jetzt sozusagen nach den Leitlinien Kriterien, die diagnostisch verwertet werden. Man guckt also nach den sogenannten klonalen Plasmazellen im Knochenmark. Die müssen dann einen bestimmten Grenzwert überschritten haben. Man guckt dann, gibt es überhaupt ein monoklonales Protein im Serum oder im Urin? Hier steht also nachweisbar, rein qualitativ oder eben nicht nachweisbar. Die Nachweisbarkeit ist das Kriterium. Und das Entscheidende ist, gegenüber allen anderen Differentialdiagnosen, dass Endorganschäden festzustellen sind. Endorganschäden werden mit dem Akronym CREP bezeichnet. Da gehe ich gleich noch genau darauf ein, was das ist. Bei allen anderen Formen der monoklonalen Gammopathie ist dieses wichtige Kriterium, dass Endorganschäden ausgebildet sind, nicht vorhanden. Behalten Sie also nur diesen Hauptaspekt, Endorganschäden müssen vorhanden sein, damit die Diagnose eines multiplen Myeloms zusätzlich zu diesem Laborphänomen eben getroffen werden kann. Hier sehen Sie wieder das MGUS, wo eben dieses definitiv nicht vorliegt. So, was sind CREP-Kriterien? Das ist hier ein Akronym, das für die Diagnose und für die Indikationsstellung zur Therapie ganz relevant ist. C steht für die Hyperkalzämie, die ja durch die Zerstörung des Knochens auftreten kann. Da gibt es jetzt Laborgrenzwerte, das brauchen Sie sich natürlich jetzt nicht alles im Detail merken. Wichtig ist, dass Sie einfach wissen, dass es diese CREP-Kriterien gibt und Hyperkalzämie ein Bestandteil dieses Kriterienkatalogs ist. R steht für Renal Insufficiency, Niereninsuffizienz. Da ist nicht jede Erhöhung des Kreatinins über den Referenzbereich gemeint, Man spricht definitionsgemäß bei einer Erhöhung über 2,0 Milligramm pro Deziliter von der erfüllten Kriterium der Niereninsuffizienz. A steht für Anämie, auch wieder hier mit bestimmten Grenzwerten für die HB-Konzentration verbunden. Und B steht für Bone Lesions, Knochenbeteiligung also. Diese wird in der Regel ja nicht im Labor nachgewiesen, sondern radiomorphologisch. Also da guckt man nach Osteolysen, Osteoporose, eventuell dann schon eingetretenen pathologischen Frakturen wie Kompressionsfrakturen. Es gibt darüber hinaus einen erweiterten Katalog, der auch sozusagen relevante Symptombildungen bezeichnet. Und das ist das eine, die Hyperviskosität, die entsteht dadurch, dass der hohe Proteingehalt des Blutes tatsächlich die Fluiditätseigenschaft des Blutes verschlechtert und dadurch Symptomatik ausgelöst wird. Ich zeige gleich nochmal ein Bild dazu. Die Amyloidose, wie gesagt, ist eine besondere Variante durch pathologische fibrilläre Ablagerung von Leichtkettenproteinen. Und die rezidivierende Infektion, das müssen schwere Infektionen sein, keine leichte Erkältung, schwere Infektion, definitionsgemäß über 2 pro Jahr, die können ebenfalls als Kriterium im Sinne der Krebskriterien verwendet werden und dann eben auch Diagnose- und Therapieindikationen führen. Wie erteilt man jetzt die Krankheitsstadien hier ein? Das ist so eine ganz klassische Einteilung. Salmon und Urey, Stadium 1 bis 3, jeweils unterteilt in die Kategorie A bei normaler Nierenfunktion. Normal heißt hier Krea unter 2. Jeder weiß, dass ein Krea von knapp unter 2 nicht mehr normal ist, aber so ist halt der Kriterienkatalog aufgebaut, weil es offensichtlich hier eine signifikante Diskriminierung gibt bei Patientenprognosen, wenn sie jetzt hier den Grenzwert auf 2 setzen. Herangezogen werden für diese Stadieneinteilung der HB-Wert wiederum, der Calciumwert, die Knochenveränderungen und genauere Quantifizierung, wie viel tatsächlich haben wir denn von dem Myelomprotein bei den Patienten vorhanden. Jetzt könnte man sagen, das ist ja dann vielleicht auch ein wichtiger Prognosefaktor, welches Stadium die Erkrankung hat. Das ist nicht so. Man weiß, dass es nur begrenzt aussagefähig für die Prognose des Patienten ist. Aber man kann sagen, ein hohes Stadium repräsentiert eine weite Tumorausbreitung, also im gesamten Organismus. Das ist tatsächlich korreliert. Man braucht aber zusätzliche Kriterien, um die Prognose des Patienten zu beurteilen. Und da haben sich in den letzten Jahren viele Wissenschaftler zusammengetan in der International Myeloma Working Group und haben einen Kriterienkatalog mit anderen Laborparametern entwickelt, aus der Analyse ganz großer Patientenkohorten. Und herausgekommen ist, dass das Beta-2-Mikroglobulin im Serum und das Serumalbumin tatsächlich eine prognostische Bedeutung haben. Und Sie sehen jetzt mal, wie sich das tatsächlich gestaltet. Diese Zahlen, die sind zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber man kann sagen, die Zahlen haben sich noch nicht grundlegend wesentlich verbessert. Es ist weiterhin eine sehr stark lebensbegrenzende Erkrankung. Im Stadium 1, also wenn das Albumin hoch ist, Albumin sozusagen ist ja ein Protein, das aus der Leber kommt und quasi als negativer akuter Phase-Reaktant gesehen werden kann. Man weiß, dass die B-Zellen und Plasmazellen durch Interleukin 6 sehr in ihrem Wachstum angeregt werden. Deswegen hat man die früher auch als B-Zell-Wachstumsfaktor bezeichnet. IL-6 ist ja ein Akutphaseregulator und würde die Albuminsynthese entsprechend supprimieren. Das heißt, ein hoher Albuminwert zeigt an, dass wenig sozusagen IL-6-Wirkung im Körper vorhanden ist, was in dem Fall mit einer etwas besseren Prognose assoziiert ist. Und Beta-2-Mikroglobulin stammt direkt aus dem HLA-1-Klasse 1-Genkomplex. Das ist ja kombiniert mit einer polymorphen Kette und drückt aus den Zellproliferationsgrad. Das heißt, bei Tumorzellen wird dann massiv Beta-2-Mikroglobulin ausgeschüttet. Sie sehen also, wie hier jetzt die Prognose aussieht. Das sind hier Monate und man kann daraus erkennen, dass das eben eine sehr schwerwiegende Diagnose ist, wo man eben sehr eingreifend auch therapiert. Dann nur zur Darstellung, dass es eben nicht nur das multiple Myelom gibt. Monoklonale Gradienten können auch andere Immunglobuline betreffen. Hier bei der sogenannten Waldenström-Makroglobulinämie ist das IgM monoklonal vermehrt. Das ist insgesamt auch eine deutlich seltenere Erkrankung. Sie ist aber ebenfalls im Alter vor allem anzutreffen, auch wieder relativ schlechtes Überleben. Und typische Zeichen dieser Erkrankung sind eine Hepatosplenomegalie mit einer Lymphadenopathie, mit Infektneigung durch Antikörpermangel, ganz ähnlich wie bei einem Plasmozytom. Es treten häufig Kryoglobuline auf, das ist vielleicht eine Besonderheit bei dieser Erkrankung, und Neuropathien sind ebenfalls zu verzeichnen. Was sind Kryoglobuline? Ja, das sind pathologische Eiweiße, die im Serum vorkommen, auf meistens Immunglobuline selber sind und die die ungewöhnliche Eigenschaft haben, dass die in Kälte ist definiert alles, was unterhalb der zentralen Körpertemperatur von 37 Grad ist, ausfallen. Und zwar reversibel. Wenn man das im Labor nachvollzieht, dann stellt man so ein Blut einfach, oder besser gesagt das Serum, stellt man dann in den Kühlschrank, und in der Kälte des Kühlschranks werden dann unter Umständen solche Präzipitate sichtbar. Sowas findet aber auch in vivo statt und kann dann natürlich zu Durchblutungsstörungen, vor allem in den Akren, führen, eine Renault-Symptomatik auslösen mit anfallsweisen Durchblutungsstörungen in den Fingern. Das sind also typische Phänomene, die man bei so einer Makroglobulinämie vom Typ Waldenström erkennen kann. Ist aber nicht darauf beschränkt, das ist also nicht ein spezifisches Krankheitszeichen. Häufig findet man dann, wenn man das im Labor genau untersucht, was da eigentlich präzipitiert, dass das eben monoklonale Immunglobuline enthält. Es gibt aber auch Formen, wo polyklonale Immunglobuline, wie zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen, auftreten. Zum Thema Hyperviskosität hatte ich ja schon gesagt, das kann man auch als wichtiges Kriterium für das Vorliegen einer malignen Erkrankung da werten. Hier habe ich selber jetzt mal aus dem Internet sozusagen gestöbert, wie sich das manifestieren kann. Und hier sieht man das, glaube ich, ziemlich eindrücklich. Wenn man hier den Augenhintergrund sieht, dann sieht man hier eine massive Stauung, eine Perfusionsstörung in den Venen. Man sieht hier Einblutungen, ja, und man sieht ein Ödem der Papille. Mit anderen Worten, die Netzhaut ist hier massiv sozusagen geschädigt, mit der Folge von Sehstörungen. So etwas kann sich auch natürlich intrazerebral abspielen. Es kann sogar so sein, dass das Blut so dickflüssig ist, dass eine Herzinsuffizienz resultiert, und dann ist wirklich sozusagen eine Notfallsituation gegeben, und man würde den Patienten dann in so einer Situation nicht nur mit Chemotherapie behandeln, sondern man würde tatsächlich sehen, dass das Plasma entzogen wird, dieses eiweißreiche Plasma, um es dann mit Albuminlösung sozusagen zu ersetzen und die Fluidität wieder zu verbessern. Dann kurz noch der Hinweis eben auf die Amyloidose. Die Amyloidosen, das ist eine Gruppe von Erkrankungen, wo es das gemeinsame Charakteristikum gibt, dass verschiedene Proteine im Gewebe pathologisch ausfallen. In Form von solchen fibrillären Strukturen lagern die sich zum Beispiel hier an Basalmembranen an. Hier ganz typisch mal so ein Bild, wie es dann in einer spezifischen Färbung der Pathologen, Kongorot-Färbung, nachweisbar ist. Da sehen Sie hier, wie diese Glomerulumschlingen komplett ausgefüllt sind mit diesem fibrillären Protein. Mit anderen Worten, natürlich so ein Patient, der ist extrem gefährdet, dass er eine Nierenfunktionsschädigung kriegt. Sowas kann sich, wie gesagt, auch im Herzmuskel abspielen, in der Niere. Man weiß dieses gerne auch dioptisch nach in der Darmschleimhaut. Da kann das nämlich ebenfalls frühzeitig nachgewiesen werden. Gut, bei dieser Amyloidose kommt es typischerweise jetzt hier in der Form der AL-Amyloidose. L steht hier für die Leichtketten, die hier monoklonal vermehrt sind. Ist es auch Gott sei Dank eine sehr seltene Erkrankung, die hat eine extrem schlechte Prognose und ist sehr, sehr schwer behandelbar, muss man ganz klar sagen. Hier wären weitere Manifestationen, ich habe es schon kurz gesagt, die Einlagerung kann in verschiedenste innere Organe passieren. Sie sehen hier, wie der Herzmuskel aufgepumpt ist mit diesem Protein, und das führt natürlich dann zu einer Kardiomyopathie, zu einer Herzinsuffizienz. Es kommt ganz typisch bei diesen Patienten durch Interaktion auch mit Thrombozyten zu einer orbitalen Einblutung, oder hier diese Indentation, nennt man das, diese Abdruckform in der Zungenmuskulatur, ist ein typisches klinisches Zeichen. So, jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, das ist nämlich Labor. Das heißt, wie mache ich die Diagnostik bei diesen Erkrankungen, die mit einer monoklonalen Gammopathie einhergehen? Da sehen Sie eine ganze Latte, das ist ganz viel Standarddiagnostik, Blutbild einschließlich Differentialgerinnung, Elektrolyte, Nieren guckt man natürlich nach der Nierenfunktion, weil die ja häufig beeinträchtigt sein kann. Man guckt nach dem Albumin, dem Gesamteiweiß, man guckt nach Turnover-Parametern, Zellturnover, wie die Laktathydrogenase, Leberbeteiligung, GPT und wie gesagt schon das Beta-2-Mikroglobulin im Serum. Des Weiteren geht man in spezifische Untersuchungen zum Nachweis, dass tatsächlich monoklonale Immunglobuline vorliegen. Erste Methode ist die Eiweißelektrophorese, das ist eine Screening-Methode. Dann würde man die Klassen G, A, M, die ja deutlich prädominant sind, quantitativ bestimmen. Man würde eine sogenannte Immunfixationselektrophorese machen, mit der man sicher nachweisen kann, dass es wirklich monoklonale Immunglobuline sind und nicht irgendwas anderes. Im Serum kann man das durchführen, genauso wie im Urin. Und man würde die sogenannten freien Leichtketten, die also keine Bindung mehr an die Schwerkette, GAM oder so haben, die wirklich frei im Serum sozusagen flottieren, die würde man quantifizieren und vor allen Dingen ihre Ratio bestimmen. Ich will nicht verhehlen, dass das jetzt keine reine labormedizinische Diagnostik ist, sondern es ist eine multidisziplinäre Diagnostik. Das bedeutet, hier ist sowohl der Pathologe involviert, der sich hier so diese Knochenmerker mit verschiedenen Färbetechniken anschaut, oder gegebenenfalls macht es auch der Hämato-Onkologe, der das selber beherrscht, solche Methodiken in seinem Speziallabor. Der Radiologe ist natürlich ebenfalls beteiligt, der will ja sozusagen dann die Knochenschäden nachweisen oder andere Organschäden über Ultraschallverfahren beispielsweise. Sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren auch eine sogenannte tumorgenetische Risikostratifizierung. Mit dieser Methode gelingt es jetzt zum Beispiel, das ist hier eine Fluoreszenz-in-Situ-Hybridisierung, spezifische zytogenetische Abnormalitäten bei dem individuellen Patienten nachzuweisen. Und man weiß durch Studien eben, dass dadurch das Risiko für Patienten sich stratifizieren lässt, was natürlich Einfluss auf Art und Intensität der Therapie hat. Sie sehen, wie das hier streuen kann, dass die Einzelheiten dieser ganzen Translokation und Deletion muss uns jetzt hier nicht interessieren. Einfach, dass Sie mitnehmen, tumorgenetische Risikostratifizierung gehört heute zu dem Armamentarium in der Diagnostik dazu. Kommen wir jetzt wieder sozusagen zurück zu dem Labormedizinischen. Am Anfang steht die Serum-Eiweiß-Elektrophorese. So, und da habe ich es schon eingangs gesagt. Man sagt zwar Gammopathie, ja, hier ist zum Beispiel ein Gamma-Gradient, Gamma in der Gamma-Zone ein M-Gradient, der kann auch mal nur zu einer leichten Deformierung führen, dann ist er natürlich schon deutlich schwerer erkennbar. Er kann eben aber auch Beta-Mobilität haben. Nicht? Es geht bis in den Alpha-Bereich in seltenen Fällen. Das sollte man einfach nur im Hinterkopf haben, dass man dann nicht sagt, ich gucke jetzt mir nur die Gamma-Region an und wenn da nichts ist, bin ich auf der sicheren Seite. Das ist nämlich nicht so. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Empfindlichkeit zur Detektion eines monoklonalen Immunglobulins gar nicht so extrem hoch ist. Sie sehen das, dass hier bei 2 bis 5 Gramm pro Liter liegt. Das ist nicht so wahnsinnig hohe Empfindlichkeit. Aber es ist eben eine kostengünstige Screening-Methode und wenn man diese Untersuchung macht, sicherlich ratsam, dieser Serum-Eiweiß-Elektro, aus der man ja auch andere pathologische Informationen ziehen kann, durchzuführen. Entscheidend ist die Aussage, es ist nur hinweisend, dass was sein könnte. Wir müssen in jedem Fall spezifische Nachweisverfahren machen, um tatsächlich zu beweisen, dass es monoklonales Immunglobulin ist. Des Weiteren sollten Sie unbedingt mitnehmen, dass es bei den sogenannten Leichtkettenmyelom, wo also nur monoklonale Leichtketten ohne die korrespondierenden Schwerketten gebildet werden, dann spricht man vom sogenannten Benz-Jones-Myelom, englische Abkürzung LCMM, Light Chain Multiple Myeloma. Da findet man in der Serum-Elektrophorese typischerweise nur eine Hypogammaglobulinämie. Wieso denn Hypogammaglobulinämie? Weil die Konzentration dieser freien Leichtketten nicht so hoch ist, dass sie überhaupt zu einer Gradientenbildung führt. Wir sehen sozusagen nur den pathologischen Abdruck, nämlich die Suppression der normalen polyklonalen Immunglobulinsynthese. Wenn Sie dann parallel den Urin untersuchen, dann werden Sie da massive Gradienten feststellen können, weil diese freien Leichtketten kleine Moleküle sind, die sehr gut filtriert werden und dann eben, wenn die Niere keine Rückresorption mehr leisten kann, dann tatsächlich im Enddarm entstehen und sichtbar werden. Also wichtig, bei sogenannten Benz-Jones-Myelomen sieht man keinen M-Gradienten, häufig nur die Hypogammaglobulinämie. So, und zur Spezifität muss gesagt sein, jetzt sieht man da einen M-Gradienten, da darf man nicht sagen, oh, dann ist es ja vielleicht hochverdächtig auf so eine schwere Krankheit wie multiples Myelom. Man muss erstmal ausschließen, dass nicht andere Faktoren vorliegen. Das tut man eben, indem man eine spezifische Immunfixationselektrophorese nachzieht. Aus den vielen verschiedenen Faktoren, wo Gradienten sozusagen so ähnlich imponieren können wie ein M-Gradient, brauchen Sie sich jetzt sicherlich nicht alle merken. Aber merken Sie sich bitte eins. Das Fibrinogen ist ein häufiger Störfaktor. Wenn Sie nämlich statt Serum, was unbedingt obligat eingesendet werden muss für die Serum-Eiweiß-Elektrophorese, dann könnte das nämlich als Fibrinogen-Pseudogradienten gerade in dieser Beta-Gamma-Zone erscheinen. Nur weil Sie sozusagen das falsche Untersuchungsmaterial geschickt haben, denn Plasma enthält ja natürlich noch Fibrinogen. Das ist einfach ein häufiger Faktor, der zu unnötiger Unruhe führt, wenn Sie dann plötzlich im Plasma dann so einen Peak sehen. Also bitte immer nur Serum für die Untersuchung verwenden. So, und jetzt kommen wir zu der Untersuchung, die wirklich hochspezifisch qualitativen Nachweis gibt, dass es tatsächlich sich um ein monoklonales Immunglobulin handelt. Das ist die sogenannte Immunfixation. Sie sehen hier mal so Beispielbefunde. Hier wurde im Serum untersucht, hier im Urin. Da wird also nichts anderes gemacht als eine Agarose-Gelektrophorese. Das Serum wird hier in sechs parallelen Spuren aufgetragen von einem Patienten und hier werden alle Serumproteine fixiert und hier in diesen anderen Spuren werden spezifische Antiseren gegen IgG, IgA, IgM, gegen Kappa und Lambda-Leichtketten aufgeschichtet. Diese Antiseren reagieren jetzt mit den korrespondierenden Antigenen im Serum, also mit dem IgG, AM, mit den Kappa- und Lambda-Leichtketten und bilden dort Immunkomplexe in dem Gel, die nicht mehr auswaschbar sind. Deswegen der Begriff Immunfixation. Und dann macht man hinterher eine Proteinfärbung und Sie sehen dann im klassischen Fall, hier ist ja so ein verdächtiger Gradient, der hier bewiesenermaßen auf einem M-Kappa-Paraprotein beruht. Hier analoge Verhältnisse jetzt für eine Urinuntersuchung. Ein wichtiger Punkt ist neben der Spezifität die wesentlich höhere Sensitivität für den Nachweis von monoklonalen Immunglobulinen. Wenn Sie das mal hier sehen, eben habe ich was gesagt von 2 bis 5 Gramm pro Liter. Hier sind wir bei 0,2 bis 0,5 Gramm pro Liter im Serum. Das ist also schon mal Faktor 10 empfindlicher. Ja, wenn man diese Methoden dann durchführt, dann sieht man eben hier die Einteilung nach den verschiedenen beteiligten Klassen. Es geht so ein bisschen nach der Serumkonzentration, das IgG ist am höchsten konzentriert, kommt auch am häufigsten vor als beteiligtes monoklonales Immunglobulin. IgA kommt dann, dann sehen Sie relativ hohen Anteil noch für freie Leichtketten, Kappa und Lambda. Und relativ selten sind IgD-haltige Myelome oder eben die non-sekretorischen Myelome, die man eben mit einer Immunfixation sowieso nur schwer erkennen kann. Kommen wir nochmal jetzt speziell zu den freien Leichtketten, weil das ist ein echter diagnostischer Fortschritt, der sich seit den 2000er Jahren ergeben hat. Vorher konnte man die nämlich auch gar nicht bestimmen. Also freie Leichtketten sind nicht per se was Pathologisches. Jeder von uns produziert im Überschuss freie Leichtketten, die sind aber polyklonal. Ja, diese Produktion beträgt ca. 500 Milligramm am Tag. Die werden dann teilweise noch so oligomerisiert, verteilen sich aber als kleine Moleküle extrem schnell im intra- und extrazellulären Raum. Und die werden renal ausgeschieden über glomeruläre Filtration. Der geringe Anteil wird nur ausgeschieden im Enddarm, sodass da sehr, sehr niedrige Konzentrationen bei einem Gesunden im Enddarm sind. Der Vorteil dieser freien Leichtketten ist, zum Beispiel gegenüber normalen, intakten Immunglobulinmolekülen, die extrem kurze Halbwertszeit, das ist hier im Stundenbereich. Bei einer Niereninsuffizienz ist klar, wird ja die glomeruläre Filtration eingeschränkt und dann steigen die Halbwertszeiten auch an. Aber vergleichen Sie das mal mit einer Halbwertszeit eines IgGs von circa 3 Wochen, dann haben Sie hier natürlich ganz andere Verhältnisse. Das macht Sie zum Beispiel nützlich in der Verlaufskontrolle, wenn ein Patient sozusagen tumorgerichtete Therapie bekommt, dann sieht man das natürlich viel schneller am Abfall der freien Leichtketten als am Abfall eines intakten Immunglobulins. Jetzt haben wir 2 mögliche Veränderungen der freien Leichtketten. Einmal die polyklonale freie Leichtkettenerhöhung, die macht sich dadurch bemerkbar, dass sowohl die Kappa-Leichtketten als auch die Lambda-Leichtketten ansteigen. Was bedeutet, dass das Verhältnis, die sogenannte Kappa-Lambda-Ratio, im Grunde unverändert bleibt. Das heißt, eine polyklonale Leichtkettenvermehrung, die durch polyklonal aktivierende Erkrankungen, Infektionen, Autoimmunkrankheiten sein kann, oder wenn einfach der Ausscheidungsmechanismus gestört ist, dann werden ja auch beide Leichtketten von dieser verringerten Ausscheidung betroffen, dann steigen die Werte eben gleichsinnig an und sie haben eine normale Ratio. Das ist typisch für eine polyklonale Veränderung. Wie sieht es bei der monoklonalen Veränderung aus? Da würde ja dann überschießend nur ein Typ maximal produziert, der andere wird sozusagen sogar supprimiert. Das heißt, wir haben dann eine veränderte Ratio, bei Kappa natürlich eine abnormal hohe Ratio, bei Lambda-Beteiligung eine abnormal niedrige Ratio. Jede Ratio und jede Serumkonzentration hängt, aber das sollen Sie sich immer klar machen, nicht nur von der Produktionsrate ab, also wie viele Tumorzellen da sind, sondern wie ist auch parallel die Nierenfunktion. Also wenn die Nierenfunktion schlechter wird, dann kann eine Konzentration einsteigen, ohne dass die Produktion tatsächlich zugenommen hat. So, jetzt hier ist ein Gedankenmodell, wie sich eigentlich so eine freie Leichtkettenkinetik entwickeln könnte bei einem Leichtkettenmyelom. In blau sehen Sie jetzt die Urinwerte und in rot die Serumwerte. Die Aussage, die hier getroffen wird durch dieses Dia ist, dass es eben nicht sinnvoll ist, wie man früher sozusagen gerne das betrachtet hat, Benz-Jones-Proteine gucke ich in den Urin. In Urin können Benz-Jones-Proteine noch fehlen, am Anfang einer Erkrankung, weil ja am Anfang erstmal die Nierenschwelle überschritten werden muss, wo bis zu der natürlich eine aktive Rückresorption durch den noch intakten Tubulus stattfinden kann. Das ist so ähnlich wie bei Glykosurie und Glykämie bei einem Diabetiker. Heute guckt man nicht in den Urin, wenn man Diabetes feststellen will, sondern man guckt natürlich viel empfindlicher zum Blutzucker. Und ähnlich können Sie das hier auch sehen. Also die Produktion der monoklonalen Leichtketten steigt dann zuerst im Serum an, dann wird irgendwann die Nierenschwelle überschritten, dann finden Sie tatsächlich auch die freien Leichtketten im Urin und zwar dann auch stark zunehmend. Aber was Sie auch sehen, dass die Kurve hier ja wieder runtergeht. Und das ist eben die schwere Schädigung der Niere. Denken Sie an diese Wachszylinder, wo die Tubuli quasi ausgestopft werden mit diesem mit diesen Proteinen, die sich da sozusagen wieder präzipitieren im Tubulus und diesen Wachszylinder-Ausgussformen machen, sodass hier das erklärbar ist, weil einfach die Zahl der Nephrone so zurückgeht. So. Wie ist also heutzutage die Sichtweise, wie kann man am sinnvollsten eine Screening-Strategie aufbauen für diese Erkrankung? Da sehen Sie jetzt mit den freien Leichtketten, kann man hier in hohen Prozentsätzen, das sind ja doch sehr hohe Prozentsätze, tatsächlich einen Nachweis führen, dass eine monoklonale Erkrankung vorliegt. Übrigens auch hier bei diesen nicht-sekretorischen NSMM-Multiple-Myelom-Fällen, die bisher ja der klassischen Diagnostik entgehen, das habe ich ja gesagt. Deswegen nennt man sie Nonsekretoren, sie sind ja keine echten Nonsekretoren, weil nur die Empfindlichkeit der Nachweismethoden bisher nicht ausreichte. Sie sehen aber, dass auch dort in hohen Prozentsätzen jetzt eine pathologische Befund erhoben werden kann. Wie bestimmt man diese freien Leichtketten? Ja, man bestimmt sie klassisch qualitativ durch die schon eben vorgestellte Immunfixation. Man macht heute vor allen Dingen quantitative Verfahren, die sich auch sehr gut dann für die Verlaufskontrolle eignen. Das sind dann sogenannte nephelometrische oder turbidimetrische Immunassays. Jetzt gucken Sie bitte hier das an, was hier in analytischer Sensitivität verzeichnet ist. Wir reden jetzt nicht mehr von Gramm pro Liter, sondern von Milligramm pro Liter, wo man also tatsächlich dann sehr schnell Veränderungen nachweisen kann. Das ist der große Vorteil, der durch die Einführung der freien Leichtkettendiagnostik bei monoklonalen Gammopathien eingetreten ist. Hier sehen Sie nur noch mal, was eigentlich das Besondere an dieser Messung freier Leichtketten ist. Wir brauchen dann ein Testsystem, das wirklich nur hier mit diesen rot markierten Arealen, mit Epitopen der freien Leichtketten reagiert, die im intakten Immunglobulinmolekül versteckt sind. Das ist sozusagen die Schwierigkeit gewesen, denn Leichtkettenantiseren zu produzieren, die irgendwo an der Leichtkette binden, das hat man schon seit Jahrzehnten gekonnt, aber eben spezifisch dann nicht differenzieren können zwischen gebundener und freier Leichtkette. Screening-Strategien, die man heutzutage dann im Vergleich betrachten kann, Serum-Eiweiß-Elektrophorese, Serum-Immunfixation, das sind U steht dann für die korrespondierende Urinvariante. Die Hauptbotschaft aus diesem Bild ist, dass man am sinnvollsten heutzutage und effektiv sucht im Serum mit der Kombination der Serum-Eiweiß-Elektrophorese, der Serum-Immunfixation und der Bestimmung von serumfreien Leichtketten. Das ist die gebotene Strategie, wenn man wissen will, ob der Patient eine monoklonale Gammopathie hat. Eine sehr hohe Sensitivität kann dann erreicht werden. Man braucht eben nicht mehr auf Urintests zurückgreifen. Kommen wir jetzt zu einem anderen Aspekt, das Monitoring. Mit welchen Parametern geht man in die Verlaufsbetrachtung der Patienten unter Therapie? Das sind ganz wiederkehrende Parameter. Ich brauche die ja jetzt hier nicht alle vorlesen. Es ist eigentlich das, was man auch in der Diagnostik immer wieder braucht. CRP, auch ähnlich wie Albumin, hier jetzt quasi ein Korrelat für das IL-6. CRP steigt natürlich mit IL-6-Konzentrationen parallel an, weil es durch IL-6 auch induziert wird. Man würde natürlich sich die Immunglobuline im Verlauf angucken, quantitativ, um die Zunahme des Tumorproteins zu erkennen, beziehungsweise auch den Abfall der polyklonalen Immunantwort, was dann eben zu der Infektneigung führt. Und man bestimmt immer wieder im Verlauf diese freien Leichtketten. Wie gesagt, Hauptvorteil, die hohe Empfindlichkeit zur Beurteilung des Therapierespons durch die sehr kurze Halbwertszeit. So, und jetzt dieses Dia möchte ich Sie bitte jetzt nicht vergraulen, weil das ist ein bisschen sehr textreich. Es soll Ihnen nur das Prinzip darlegen. Das Prinzip ist nämlich, dass nach den heutzutage internationalen Kriterien für die Beurteilung, hat meine Therapie beim Patienten überhaupt gewirkt? Oder kommt es zu einem Relaps, also zu einem Rezidiv der Erkrankung? Wird eben mit diesen Laborparametern getroffen. Ja, Sie brauchen sich natürlich nicht die einzelnen Kriterien jetzt merken, aber Sie sehen, das Beste, was man heute durch Therapie erreichen kann, ist die sogenannte stringente komplette Remission. Dann dürfen wir keine Paraproteinimmunfixation haben, wir dürfen nur wenig Plasmazellen im Knochenmark haben und wir müssen eine freie Leichtkettenratio normalisiert haben. Das ist also das Beste, was man machen als Therapierespons haben kann, dann besteht eine gute Prognose für den Patienten. Und Sie sehen, wie sich das dann hier in verschiedener Weise dann sozusagen reduziert auf Partialremission. Man benutzt also genau diese Kriterien, die im Labor angeboten werden, in quantitativer Hinsicht, um den Therapierespons zu quantifizieren. So, letzter Aspekt ist die Prognostik. Sie erinnern sich, am Eingang hatte ich gesagt, es gibt ja diesen Zustand, den man mit dem Akronym MGUS bezeichnet, der sehr häufig vorkommt. Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz. Häufig, Sie sehen es hier, in Prozentsätzen der Allgemeinbevölkerung über 50 Jahre. Das müssen Sie sich klar machen. Je älter man wird, umso mehr treffen Sie Patienten an, die einfach per Zufall so einen M-Gradienten in ihrer Eiweiß-Elektrophorese haben werden. Wie gesagt, der entscheidende Unterschied ist, dass keine klinische Symptomatik im Sinne der eben beschriebenen Krebskriterien vorliegt. Das sind also nicht durch den Laborbefund kranke Menschen, aber sie haben eben ein lebenslanges Risiko von 1-1% pro Jahr aus diesem Zustand in ein multiples Myelom zu progredieren sozusagen. Das ist natürlich eine ziemliche Belastung für einen Menschen, der mit so einem Laborbefund umgehen muss und auch für Sie als behandelnder Arzt oder Ärztin. Wie geht man damit um? Deswegen hat man sehr intensiv gesucht nach Faktoren, die ein Risiko begründen. Wie wahrscheinlich ist es jetzt sozusagen, dass ich aus diesem Präkanzerose-Zustand tatsächlich so ein multiples Myelom entwickle? Und diese Faktoren sind letztendlich aus der Forschung heraus erwachsen. Es spielt eine Rolle, ob das M-Protein eine bestimmte Konzentration erhöht hat. Hohe Konzentrationen bedeuten ein Risiko. Wenn ein Nicht-IgG-Isotyp, also zum Beispiel ein IgA oder nur eine Leichtkette betroffen ist, dann ist das als Risiko behaftet zu vermerken und wenn die freie Leichtkettenratio abnormal ist. Und Sie sehen, wie das hier jetzt sich verhält. In der Anzahl der Risikofaktoren und der Progression, des Progressionsrisikos, hier sogar über Zeiträume von 20 Jahren gemessen. Da kann man also sagen, wenn alle drei Risikofaktoren vorliegen, dann hat man doch ein ganz erhebliches Risiko. Umgekehrt haben Menschen, die keine dieser Risikofaktoren haben, trotz M-Gradient, trotz M-Guss, ein sehr geringes Risiko, was ja eine ganz andere Bedeutung dann für die Wahrnehmung durch den Patienten hat und für die Intensität von Kontrolluntersuchungen. Das ist jetzt das letzte Dia, was ich hier zeigen will. Daraus ergeben sich ganz handfeste Schlussfolgerungen. Wenn so ein M-Guss jetzt vorliegt, dazu muss ich natürlich ausschließen bei einer Erstdiagnostik, dass tatsächlich nicht Krebskriterien erfüllt sind, dann wird man nach den aktuellen Leitlinien in dem ersten Halbjahr tatsächlich engmaschige Kontrollen machen. Danach, wir reden von einem Restrisiko für das gesamte Leben, wird man gucken, ob es der Patient zu einer Hochrisikogruppe gehört. Der soll dann tatsächlich alle 6 bis 24 Monate in ein Monitoringprogramm, um möglichst frühzeitig den Patienten zu erkennen, wenn er dann behandlungsbedürftig wird. Alle anderen Patienten brauchen keine regelmäßigen Kontrollen. Also da kann man eher eine abwartende Haltung einnehmen. So, damit bin ich jetzt ein bisschen durch. Ich hoffe, dass Sie ein paar Anregungen für Ihr eigenes Studium bekommen haben.